Mamsell Jungmann vergaß vor Erstaunen, auch wenn sie einen Bissen im Munde hatte, beständig zu kauen und blickte den Gast sprachlos aus ihren blanken braunen Augen an, wobei sie ihrer Gewohnheit nach Messer und Gabel senkrecht auf dem Tische hielt und beides leicht hin und her bewegte. Solche Laute hatten diese Räume noch nicht vernommen. Solcher Pfeifenrauch hatte sie noch nicht erfüllt. Solche verdrossen behagliche Formlosigkeit des Benehmens war ihnen fremd. Die Konsulin verharrte, nachdem sie eine besorgte Erkundigung über die Anfechtungen eingezogen, denen eine so kleine evangelische Gemeinde unter lauter Papisten ausgesetzt sein musste, in freundlicher Verständnislosigkeit, und Toni schien im Verlauf der Mahlzeit ein wenig nachdenklich und unruhig geworden zu sein. Der Konsul aber amüsierte sich ganz vortrefflich, bewog sogar seine Mutter, eine zweite Flasche Rotwein heraufkommen zu lassen, und lud Herrn Permaneda lebhaft zu einem Besuche in der Breitenstraße ein. Seine Frau werde außerordentlich erfreut sein. Volle 3 Stunden nach seiner Ankunft begann der Hopfenhändler, Anstalten zum Aufbruch zu treffen, klopfte seine Pfeife aus, leerte sein Glas, erklärte irgendetwas für einen Kreiz und erhob sich.
»Ihr habt die Ehre, gnädige Frau. Für deiner Gott, Frau Grünlich. Für Gott, Herr Buddenbrook.«
Bei dieser Anrede zuckte Ida Jungmann sogar zusammen und verfärbte sich.
»Guten Tag, Fräulein«,
er sagte beim Fortgehen »Guten Tag«. Die Konsulin und ihr Sohn wechselten einen Blick. Herr Permaneda hatte die Absicht kundgegeben, nun in den bescheidenen Gasthof an der Trave zurückzukehren, wo selbst er abgestiegen war. »Die Münchener Freundin meiner Tochter und ihr Gatte«, sagte die alte Dame, indem sie noch einmal auf Herrn Permaneda zutrat, »sind fern, und wir werden wohl nicht so bald Gelegenheit haben, uns für ihre Gastfreundschaft erkenntlich zu erweisen. Aber wenn Sie, lieber Herr, uns die Freude machen würden, solange Sie in unserer Stadt sind, bei uns Vorlieb zu nehmen, Sie würden uns herzlich willkommen sein.« Sie hielt ihm die Hand hin, und siehe da, Herr Permaneda schlug ohne Bedenken ein. Ebenso rasch und bereitwillig wie diejenige zum Frühstück nahm er auch diese Einladung an, küsste den beiden Damen die Hand, was ihm ziemlich merkwürdig zu Gesichte stand, holte Hut und Stock aus dem Landschaftszimmer, versprach nochmals, sogleich seinen Koffer herbeischaffen zu lassen und um 4 Uhr nach Erledigung seiner Geschäfte wieder zur Stelle zu sein, und ließ sich vom Konsul die Treppe hinunter begleiten. Am Windfang aber wendete er sich noch einmal um und sprach mit einem stillbegeisterten Kopfschütteln:
»Nix für ungut, Herr Nachbar. Ihre Frau Schwester, das ist schon ein lieber Kerl. Führt er na gut.«
Und immer noch kopfschüttelnd verschwand er. Der Konsul empfand das dringendste Bedürfnis, sich nochmals hinaufzubegeben und nach den Damen umzusehen. Ida Jungmann lief bereits mit Bettwäsche im Hause umher, um eine Stube am Korridor herzurichten. Die Konsulin saß noch am Frühstückstisch, hielt ihre hellen Augen auf einen Fleck der Zimmerdecke gerichtet und trommelte mit ihren weißen Fingern leicht auf das Tischtuch. Toni saß am Fenster, hielt die Arme verschränkt und blickte weder rechts noch links, sondern mit würdiger und sogar strenger Miene geradeaus. Es herrschte Schweigen. »Nun?« fragte Thomas, indem er in der Tür stehen blieb und der Dose mit der Troika eine Zigarette entnahm. Seine Schultern bewegten sich auf und ab vor Lachen. »Ein angenehmer Mann«, erwiderte die Konsulin harmlos. »Ganz meine Ansicht.« Dann machte der Konsul eine schnelle und überaus galante humoristische Wendung nach Tonis Seite, als befragte er ehrerbietigst auch sie um ihre Meinung. Sie schwieg. Sie blickte streng geradeaus. »Aber mich dünkt, Tom, er sollte das fluchen lassen«, fuhr die Konsulin ein wenig bekümmert fort. »Verstand ich ihn recht, so sprach er in einer Weise vom Sakramente und vom Kreuze. Oh, das macht nichts, Mutter. Dabei denkt er nichts Böses. Und vielleicht ein wenig zu viel Nonchalance im Benehmen, Tom, wie?«
»Tja, lieber Gott, das ist süddeutsch«,
sagte der Konsul, atmete langsam den Rauch in die Stube hinein, lächelte seiner Mutter zu und ließ verstohlen seine Augen auf Toni ruhen. Die Konsulin bemerkte das durchaus nicht. Du kommst heute mit Gerda zu Tische, nicht wahr, Tom? Tut mir die Liebe.
Gern, Mutter. Mit dem größten Vergnügen.
Ehrlich gesagt, ich verspreche mir viel Vergnügen von diesem Hausbesuch.
Du nicht auch?
Das ist doch einmal etwas anderes als deine Geistlichen.
Jeder nach seiner Art, Tom.
Einverstanden. Ich gehe.
Apropos, sagte er, den Türgriff in der Hand. Du hast entschiedenen Eindruck auf ihn gemacht, Toni.
Nein, ganz ohne Zweifel.
Weißt du, wie er dich eben da unten genannt hat?
Ein lieber Kerl.
Das sind seine Worte.
Hier aber wandte Frau Grünlich sich um und sagte mit lauter Stimme,
»Gut, Tom, du erzählst mir dies. Er wird es dir wohl nicht verboten haben, aber trotzdem weiß ich nicht, ob es passend ist, dass du es mir hinterbringst. Das aber weiß ich, und das möchte ich denn doch aussprechen, dass es in diesem Leben nicht darauf ankommt, wie etwas ausgesprochen und ausgedrückt wird, sondern wie es im Herzen gemeint und empfunden ist. Und wenn du dich über Herrn Permanidas ausdrucksweise mokierst, wenn du ihn etwa lächerlich findest.
Wen?
Aber Toni, ich denke gar nicht daran.
Worüber ereiferst du dich?
Asse, sagte die Konsulin und warf ihrem Sohne einen ernsten und bittenden Blick zu, welcher bedeutete, schone sie.
Na, nicht böse sein, Toni, sagte er. Ich habe dich nicht ärgern wollen.
»So, und nun gehe ich und gebe Ordre, dass jemand von den Speicherleuten den Koffer hierher besorgt. Auf Wiedersehen.«
5. Herr Permaneder zog in der Mengstraße ein. Er speiste am folgenden Tage bei Thomas Buddenbrook und seiner Gattin und machte am 3., einem Donnerstage, die Bekanntschaft Justus Krögers und seiner Frau, der Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße, die ihn furchtbar komisch fanden. Sie sagten furchtbar. Sesemi Weichbrots, die ihn ziemlich streng behandelte, sowie diejenige der armen Clotilde und der kleinen Erika, welcher er eine Tüte mit Gutzeln, das heißt Bonbons, überreichte. Er war von unverwüstlich gemütlicher Laune mit seinen verdrießlichen Stoßseufzern, die nichts bedeuteten und aus einem Überfluss mit Behaglichkeit hervorzugehen schienen, seiner Pfeife, seiner kuriosen Sprache, der unverdrossenen Sesshaftigkeit, mit der er lange nach den Mahlzeiten in bequemster Haltung an seinem Platze verharrte, rauchte, trank und plauschte. Und obgleich er dem stillen Leben in dem alten Hause einen ganz neuen und fremden Ton hinzufügte, obgleich sein ganzes Wesen gleichsam etwas Stilwidriges in diese Räume brachte, störte er doch keine der herrschenden Gewohnheiten. Er wohnte treu den Morgen- und Abendandachten bei, erbat sich die Erlaubnis, einmal der Sonntagsschule der Konsulin zuzuhören und erschien sogar am Jerusalemsabend auf einen Augenblick im Saale, um sich den Damen vorstellen zu lassen, worauf er sich freilich, als Lea Gerhard vorzulesen begann, verstört zurückzog. Seine Erscheinung war rasch bekannt in der Stadt, und in den großen Häusern sprach man mit Neugier von dem Buddenbrookschen Gaste aus Bayern. Aber weder in den Familien noch an der Börse besaß er Verbindungen, und da die Jahreszeit vorgeschritten war, da man zum großen Teile sich anschickte, an die See zu gehen, nahm der Konsul Abstand von einer Einführung Herrn Permanidas in die Gesellschaft. Er selbst widmete sich dem Gaste lebhaft und angelegentlich. Trotz allen geschäftlichen und städtischen Pflichten nahm er sich Zeit, ihn in der Stadt umherzuführen, ihm alle mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten, die Kirchen, die Tore, die Brunnen, den Markt, das Rathaus, die Schiffergesellschaft zu zeigen, ihn in all und jeder Weise zu unterhalten, ihn immerhin auch an der Börse mit seinen nächsten Freunden bekannt zu machen. Und als die Konsulin, seine Mutter, Gelegenheit nahm, ihm für seine Opferwilligkeit Dank zu sagen, bemerkte er trocken, »Tja, Mutter, was tut man nicht alles?« Dieses Wort ließ die Konsulin so unbeantwortet, dass sie nicht einmal lächelte, nicht einmal die Lider bewegte, sondern ihre hellen Augen still beiseite gleiten ließ und irgendeine Frage in anderer Beziehung tat. Sie war von gleichmäßig herzlicher Freundlichkeit gegen Herrn Permaneder, was so unbedingt von ihrer Tochter nicht gesagt werden konnte. 2 Kindertagen hatte der Hopfenhändler schon angewohnt, denn obgleich er bereits am 3. oder 4. Tage nach seiner Ankunft beiläufig zu erkennen gegeben hatte, dass sein Geschäft mit der hiesigen Brauerei erledigt sei, waren allgemach 1,5 Wochen seitdem verflossen, und an jedem dieser Donnerstagabende hatte Frau Grünlich mehrmals, wenn Herr Permaneder sprach und agierte, hurtige und scheue Blicke auf den Familienkreis, auf Onkel Justus, die Cousinen Buddenbrock oder Thomas geworfen, war errötet, hatte sich während längerer Minuten steif und stumm verhalten oder sogar das Zimmer verlassen. Die grünen Stores in Frau Grünlichs Schlafzimmer im 2. Stockwerk wurden sacht von dem lauen Atem einer klaren Juninacht bewegt, denn die beiden Fenster standen offen. Auf dem Nachttischchen zur Seite des Himmelbettes brannten in einem Glase auf einer Ölschicht, die ihrerseits auf dem Wasser schwamm, mit dem das Glas zur Hälfte gefüllt war, mehrere kleine Dochte und gaben dem großen Zimmer mit seinen geradlinigen Armstühlen, deren Polster zum Schutze mit grauer Leinwand bezogen waren, ein stilles, ebenmäßiges und schwaches Licht. Frau Grünlich ruhte im Bette. Ihr hübscher Kopf war weich in die von breiten Spitzenborten umgebenen Kissen gesunken und ihre Hände lagen gefaltet auf der Steppdecke. Aber ihre Augen, zu nachdenklich, um sich zu schließen, folgten langsam den Bewegungen eines großen Insektes mit langem Leibe, das standhaft mit Millionen lautloser Flügelschwingungen das helle Glas umkreiste. Neben dem Bett an der Wand, zwischen 2 alten Kupferstichen, Ansichten der Stadt aus dem Mittelalter, war eingerahmt der Spruch zu lesen: »Befiehl dem Herrn deine Wege«. Aber ist das ein Trost, wenn man um Mitternacht mit offenen Augen liegt und sich entscheiden, ganz allein und ohne Rat mit Ja oder Nein über sein Leben und nicht nur darüber entscheiden soll? Es war sehr still. Nur die Wanduhr tickte, und dann und wann erklang im Nebenzimmer, das von Tonis Schlafzimmer nur durch Portieren getrennt war, das Räuspern Mamsel Jungmanns. Dort war noch helles Licht. Die treue Preußin saß noch aufrecht am Ausziehtische unter der Hängelampe und stopfte Strümpfe für die kleine Erika, deren tiefe und friedliche Atemzüge man vernehmen konnte, denn Sesemi Weichbrots Zöglinge hatten nun Sommerferien und das Kind wohnte in der Mengstraße. Frau Grünlich richtete sich mit einem Seufzer ein wenig empor und stützte den Kopf in die Hand. »Ida«, fragte sie mit verhaltener Stimme, »sitzest du noch da und stopfst?« »Ja, ja, Tonichen, mein Kindchen«, ließ ich Idas Stimme hören. »Schlaf nur, wirst morgen früh aufstehen müssen, wirst nicht ausgeschlafen haben.« »Schon gut, Ida. Du weckst mich also morgen um 6?« »Halb 7 ist früh genug, mein Kindchen. Der Wagen ist auf 8 bestellt. Schlaf nun weiter, dass du wirst hübsch frisch sein.« »Ach, ich habe noch gar nicht geschlafen.« »Ei, ei, Tonichen, das ist nicht recht. Wirst doch in Schwartau nicht marode sein wollen. Trink 7 Schluck Wasser, leg dich rechts und zähl bis 1000.« »Ach, Ida, bitte komm doch noch ein bisschen herüber. Ich kann nicht schlafen, will ich dir sagen. Ich muss so viel denken, dass der Kopf mir wehtut. Sieh mal, ich glaube, ich habe Fieber. Und dann ist es wieder der Magen. Oder es ist Bleichsucht. Denn die Adern an meinen Schläfen sind ganz geschwollen und pulsieren, dass es weh tut, so voll sind sie. Was ja nicht ausschließt, dass trotzdem zu wenig Blut im Kopfe ist.« Ein Stuhl ward gerückt, und Ida Jungmanns knochige, rüstige Gestalt in ihrem schlichten und unmodernen braunen Kleid erschien zwischen den Portieren. »Ei, ei, Tonichen, Fieber? Lass mal fühlen, mein Kindchen. Wollen mal ein Kompresschen machen.« Und mit ihren ein wenig männlich langen und festen Schritten ging sie zur Kommode und holte ein Taschentuch, tauchte es in die Waschschüssel, trat wieder ans Bett und legte es behutsam auf Tonis Stirn, worauf sie es noch ein paar Mal mit beiden Händen glatt strich. »Danke, Ida. Das tut gut. Ach, setz dich noch ein bisschen zu mir, gute alte Ida, hier, auf den Bettrand. Sieh mal, ich muss beständig an morgen denken.
Was soll ich bloß tun? Bei mir dreht sich alles im Kopfe herum. Ida hatte sich zu ihr gesetzt, hatte ihre Nadel und den über die Stopfkugel gezogenen Strumpf wieder zur Hand genommen, und während sie den glatten grauen Scheitel neigte und mit ihren unermüdlich blanken braunen Augen die Stiche verfolgte, sagte sie: »Meinst du, dass er wird fragen morgen?« »Sicher, Ida, da ist gar kein Zweifel. Die Gelegenheit wird er nicht verpassen. Wie war's mit Clara, auch auf solcher Partie?« »Ich könnte es ja vermeiden, siehst du. Ich könnte mich ja zu den anderen halten und ihn nicht herankommen lassen. Aber damit ist es dann auch vorbei. Er reist übermorgen, das hat er gesagt. Und er kann auch unmöglich länger bleiben. Wenn morgen nichts daraus wird, es muss sich morgen entscheiden. Aber was soll ich nur sagen, Ida, wenn er fragt? Du bist noch nie verheiratet gewesen und kennst daher das Leben eigentlich nicht. Aber du bist ein ehrliches Weib und hast deinen Verstand und bist 42 Jahre alt. Kannst du mir nicht raten? Ich habe es so nötig.« Ida Jungmann ließ den Strumpf in den Schoß sinken. »Ja, ja, Tonichen, hab auch schon viel drüber nachgedacht. Aber was ich finde, das ist, dass da gar nichts mehr zu raten ist, mein Kindchen. Er kann gar nicht mehr weg,« Ida sagte, »weg, ohne mit dir und deiner Mutter zu sprechen. Und wenn du nicht wirst wollen, tja, da hättest du ihn müssen früher wegschicken.« »Da hast du recht, Ida. Aber das konnte ich doch nicht, denn es soll ja schließlich doch sein. Ich muss nur immer denken, noch kann ich zurück, noch ist es nicht zu spät. Und da liege ich nun und quäle mich.« »Magst ihn leiden, Tonichen? Sag mal ehrlich.« »Ja, Ida. Da müsste ich lügen, wenn ich das leugnen wollte. Er ist nicht schön, aber darauf kommt es nicht an in diesem Leben. Und er ist ein grundguter Mann und keiner Bosheit fähig, das glaube mir. Wenn ich an Grünlich denke, oh Gott, er sagte beständig, dass er rege und findig sei und bemäntelte in tückischer Weise seine Filouhaftigkeit. So ist Parmaneda nicht, siehst du. Er ist, möchte ich sagen, zu bequem dazu und nimmt das Leben zu gemütlich dazu. Was übrigens andererseits auch wieder ein Vorwurf ist, denn Millionär wird er sicher nicht werden und neigt, glaube ich, ein bisschen dazu, sich gehen zu lassen und so weiter zu wursteln, wie sie da unten sagen. Denn sie sind alle so dort unten. Und das ist es, was ich sagen wollte, Ida, das ist die Sache, nämlich in München, wo er unter seinesgleichen war. Unter Leuten, die so sprachen und so waren wie er, da liebte ich ihn geradezu. So nett fand ich ihn, so treuherzig und behaglich. Und ich merkte auch gleich, dass es gegenseitig war. Wozu vielleicht beitrug, dass er mich für eine reiche Frau hält. Für reicher fürchte ich, als ich bin. Denn Mutter kann mir nicht mehr viel mitgeben, wie du weißt. Aber das wird ihm nichts ausmachen, bin ich überzeugt. So sehr viel Geld, das ist gar nicht nach seinem Sinn. Genug. Was wollte ich sagen, Ida? In München, Tonichen. Aber hier? Aber hier, Ida. Du merkst schon, was ich sagen will. Hier, wo er so ganz aus seiner eigentlichen Umgebung herausgerissen ist, wo alle anders sind, strenger und ehrgeiziger und würdiger sozusagen. Hier muss ich mich oft für ihn genieren. Ja, ich gestehe es dir offen, Ida. Ich bin ein ehrliches Weib, ich geniere mich für ihn, obgleich es vielleicht eine Schlechtigkeit von mir ist. Siehst du, mehrere Male ist es ganz einfach vorgekommen, dass er im Gespräche mir statt mich gesagt hat. Das tut man da unten, Ida, das kommt vor, das passiert den gebildetsten Menschen, wenn sie guter Laune sind und tut keinem weh und kostet nichts und läuft so mitunter und niemand wundert sich. Aber hier sieht Mutter ihn von der Seite an, und Tom zieht die Augenbraue hoch und Onkel Justus gibt sich einen Ruck und pusht beinahe, wie die Krögers immer tun. Und Pfiffi Buddenbrook wirft ihrer Mutter oder Friederike oder Henriette einen Blick zu und dann schäme ich mich so sehr, dass ich am liebsten aus der Stube laufen möchte und kann mir nicht denken, dass ich ihn heiraten könnte. Ach wo, Tonichen, sollst ja auch in München mit ihm leben. Da hast du recht, Ida. Aber nun kommt die Verlobung, und die wird gefeiert. Und nun bitte ich dich, wenn ich mich vor der Familie und vor Kistenmakers und Möllendorfs und den anderen beständig schämen muss, weil er so wenig vornehm ist. Ach, Grünlich war vornehmer, wofür er allerdings innerlich schwarz war, wie Herr Stengel seinerzeit immer gesagt haben soll. Ida, der Kopf dreht sich mir. Bitte tauch die Kompresse ein. Schließlich soll es ja doch sein, sagte sie wieder, indem sie aufatmend den kalten Umschlag entgegennahm. Denn die Hauptsache ist und bleibt, dass ich wieder unter die Haube komme und hier nicht länger als geschiedene Frau herumliege. Ach, Ida, ich muss so viel zurückdenken in diesen Tagen, an damals, als Grünlich zuerst erschien, und an die Auftritte, die er mir machte. Skandalös, Ida! Und dann Travemünde, Schwarzkopfs, sagte sie langsam, und ihre Augen ruhten eine Weile träumerisch auf der gestopften Stelle von Erikas Strumpf. Und dann die Verlobung und Eimsbüttel und unser Haus. Es war vornehm, Ida. Wenn ich an meine Schlafröcke denke, so werde ich es nicht wieder haben mit Permaneder. Das Leben macht einen immer bescheidener, weißt du? Und Dr. Klaassen und das Kind und Bankier Kesselmeier und dann das Ende. Es war entsetzlich, du machst dir keinen Begriff. Und wenn man so grauenhafte Erfahrungen gemacht hat im Leben. Aber Permaneder wird sich nicht auf schmutzige Sachen einlassen. Das ist das Letzte, was ich ihm zutraue. Und geschäftlich können wir uns gut auf ihn verlassen. Denn ich glaube wirklich, dass er mit Noppe bei der Niederpauerschen Brauerei ziemlich viel verdient. Und wenn ich seine Frau bin, Ida, das sollst du sehen, dann will ich schon dafür sorgen, dass er ehrgeiziger wird und uns weiterbringt und sich anstrengt und mir und uns allen Ehre macht. Denn die Verpflichtung übernimmt er schließlich, wenn er eine Buddenbrook heiratet. Sie faltete die Hände unterm Kopf und sah zur Decke hinauf. Ja, das ist nun gut und gern seine 10 Jahre her, seit ich Grünlich nahm. 10 Jahre. Und nun bin ich wieder so weit und soll wieder jemandem mein Ja-Wort erteilen. Weißt du, Ida, das Leben ist doch furchtbar ernst. Aber der Unterschied ist, dass damals ein großes Wesen gemacht wurde und alle mich drängten und quälten und dass sich jetzt alle ganz still verhalten und es als selbstverständlich nehmen, dass ich Ja sage. Denn du musst wissen, Ida, diese Verlobung mit Alois, ich sage schon Alois, denn es soll ja schließlich doch sein, ist gar nichts Festliches und Freudiges, und um mein Glück handelt es sich eigentlich gar nicht dabei. Sondern indem ich diese zweite Ehe eingehe, mache ich nur in aller Ruhe und Selbstverständlichkeit meine erste Ehe wieder gut. Denn das ist meine Pflicht unserem Namen gegenüber. So denkt Mutter und so denkt Tom. Ach, wo, Tonichen! Wenn ihn nicht wirst wollen und wenn er dich nicht wird glücklich machen. Ida, ich kenne das Leben und bin keine Gans mehr und habe meine Augen im Kopf. Mutter, das mag sein, die würde nicht geradezu darauf dringen, denn über fragwürdige Dinge geht sie hinweg und sagt assez. Aber Tom, der will es. Lehre du mich Tom kennen. Weißt du, wie Tom denkt? Er denkt, jeder, der nicht absolut unwürdig ist. Denn es handelt sich diesmal nicht um eine glänzende Partie, sondern nur darum, dass die Scharte von damals durch eine zweite Ehe so ungefähr wieder ausgewetzt wird. So denkt er. Und sobald Permaneder angekommen war, hat Tom in aller Stille geschäftliche Erkundigungen über ihn eingezogen, da sei überzeugt. Und als die ziemlich günstig und sicher lauteten, da war es beschlossene Sache bei ihm. Tom ist ein Politiker und weiß, was er will. Wer hat Christian an die Luft gesetzt? Obgleich das ein hartes Wort ist, Ida, aber es verhält sich so. Und warum? Weil er die Firma und die Familie kompromittierte. Und das tue ich in seinen Augen auch, Ida. Nicht mit Taten und Worten, sondern mit meiner bloßen Existenz als geschiedene Frau. Das will er, soll aufhören. Und damit hat er recht. und ich liebe ihn darum bei Gott nicht weniger und hoffe auch, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Schließlich habe ich mich in all diesen Jahren immer danach gesehnt, wieder ins Leben hinauszutreten, denn ich langweile mich bei Mutter. Gott strafe mich, wenn das eine Sünde ist, aber ich bin kaum 30 und fühle mich jung. Das ist verschieden verteilt im Leben, Ida. Du hattest mit 30 schon graues Haar. Das liegt in eurer Familie. Und dein Onkel Prahl, der am Schluck aufstarb. Sie stellte noch mehrere Betrachtungen an in dieser Nacht, sagte hier und da noch einmal, schließlich soll es ja doch so sein, und schlummerte dann 5 Stunden lang sanft und tief.